Ich möchte genau da weitermachen, wo Rob aufgehört hat, und habe euch einfach ein paar Bilder mitgebracht, so als Einstieg. Das ist also dieses berühmte Theater in Ephesus, von dem wir auch in der Apostelgeschichte 19 lesen, wo die ganze Gemeinde in Ephesus zusammengekommen ist und laut ruft: Groß ist die Diana der Epheser, also die wichtigste Göttin von Ephesus. In diesem Theater hat auch Paulus gestanden, und ich bin also voll Heiligen Geist erfüllt worden, als ich genau da war, wo Paulus vor 2000 Jahren war. Nächstes Bild. Da haben wir dasselbe nochmal von der anderen Seite. Wir sehen hier, welche monumentale Bauwerke Ephesus beherbergt hat. Und das hat was mit dem Epheserbrief zu tun, das hat mit dem Wort Gottes was zu tun, weil was Paulus dann im Epheserbrief macht, er wird sagen, dass alles das, was an wunderschönen, fantastischen, genialen Bauwerken in Ephesus so rumsteht, verblasst im Gegensatz zu dem Bauwerk, das Gott selbst baut, nämlich den Tempel Gottes in unserer Mitte. Das ist noch nicht mal das Wichtigste und das Größte und das Schönste, was Ephesus zu bieten hat, sondern das Beste sieht man als Nächstes. Und es ist nicht das Unkraut, was da wächst, sondern es ist diese einzige Säule. Und das liegt natürlich daran, jetzt sagst du, die Säule ist also nicht sehr beeindruckend. Ja, das liegt daran, dass das nur noch der klägliche Überrest sozusagen ist eines monumentalen Bauwerkes, eines der 7 Weltwunder in der Antike. Und das sieht man dann auf nicht im nächsten Foto, sondern in der nächsten Zeichnung. Hier, das ist dieser berühmte Tempel der Diana der Epheser, der mit 127 dorischen Säulen sozusagen dagestanden hat, doppelt so groß wie, manchmal habe ich so Wortfindungsstörungen, wie die Akropolis in Athen. Wie heißt das Ding? Ja, der Parthenon, vielen Dank. Wusste ich es doch, ja. Wie der Parthenon, doppelt so groß, ja. Und Athen ist schon beeindruckend, alle Leute pilgern nach Athen, das hat doppelt so groß ausgesehen. Und dieses Bauwerk benutzt Paulus so ein bisschen als eindrucksvolles Medium, um zu zeigen, dass Gott auch einen Tempel baut, der noch viel schöner und noch viel faszinierender aussieht als dieses Teil. Und im nächsten Bild habe ich dann, in der nächsten Folie habe ich dann eine Zusammenfassung von dem, worüber Rob vor 14 Tagen gepredigt hat, euch nochmal aufgeschrieben. Da heißt es hier: So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage, das ist eine Bauterminologie, also hier kommt das Fundament, geht halt komischerweise alles um den Bau, ja. Ihr seid aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, also der Botschaft, die Apostel und Propheten nämlich bringen, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. In ihm seid ihr zusammengefügt, das heißt, wir sind alle Bausteinblöcke von diesem Bau. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. So, das war Robs Thema, und ich habe mir einfach gedacht, ich mache einfach weiter und gehe einfach zum nächsten Vers, Epheser Kapitel 3, übernächste Folie bitte, schreibt Paulus dann Folgendes. Er sagt: Deswegen, also aufgrund, dass Gott dieses Bauwerk da baut, bin ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch, die Nationen. Und dann ist da, habe ich euch nicht was weggelassen, sondern das ist so. Paulus schreibt so komisch. Ja? Manchmal irgendwo, ich habe in einer Rhetorikzeitschrift gelesen, da hat jemand geschrieben, wir sollten also von der Bibel lernen und nur kurze, klare, deutliche Sätze schreiben. Ja? Da habe ich mir gedacht, dieser Mann hat nie Paulus gelesen. Paulus, ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf euch gegeben worden ist. Das heißt, Paulus hat von Gott etwas gekriegt, was er verwaltet als guter Verwalter. Mir ist durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden. Das heißt, Gott hat Paulus ein Geheimnis ins Ohr geflüstert. Er hat gesagt: Paulus, ich verrate dir mal was. Und Paulus sollte mit diesem Geheimnis gut umgehen. Er sollte ein guter Verwalter sein. Und ironischerweise, wenn Gott sozusagen in Paulus ein Geheimnis gibt, ja, soll er das Geheimnis nicht für sich selber behalten, sondern das soll er davon überall rum erzählen. Ja. Also es ist manchmal komisch und verrückt. Ja. Wie auch immer, Vers 5, anderen Geschlechtern wurde dieses Geheimnis nicht kundgetan, aber jetzt hat Gott es seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart. Und jetzt kommt der Inhalt des Geheimnisses. Nämlich, die Nationen sollen Miterben sein, also die Heiden, das wärst dann du und ich, im selben Leib und Mitteilhaber der Verheißung Christus Jesus durch das Evangelium. Nächste Folie bitte. Dessen Sklavenbotschafter ich geworden bin, also hier verkündigt Paulus also als Botschafter dieses Geheimnis nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben ist. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unerforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was Gott von Ewigkeit vorgenommen hat. Ich kürze mal ab. Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan werde. Bis dahin reicht. Und ich konzentriere mich einfach heute mal auf einen Punkt von den 25, die ich vorbereitet habe, nämlich Vers 10, dass wie Gott durch das Evangelium die Gemeinde baut, wie er Gemeinde baut, wir eine Aufgabe haben. Und diese Aufgabe steht im Vers 10, damit. Das heißt, hier steht, die Gemeinde existiert, um den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt die mannigfaltige Weisheit Gottes kundzutun. Und jetzt fragst du, wie erkläre ich einem mächtigen, gewaltigen in der Himmelswelt die gewaltige Weisheit Gottes? Ich versuche euch das gleich zu erklären. So, ich habe euch so ein paar von meinen ganz berühmten Bibelschulzeichnungen mitgebracht. So wie Paulus geschrieben hat, dass ihr erkennen könnt, welche Fähigkeit er von Gott gekriegt hat, könnt ihr auch gleich erkennen, welche Fähigkeit ich im Malen mitbekommen habe. Nächstes Bild. Und ich habe euch einfach, weil Paulus so schwierig geschrieben hat, sozusagen das illustriert, was passiert in dem Text. Die Wolke symbolisiert Gott und Gott flüstert in das Ohr von Paulus, ja, also das ist eine 1:1 repräsentative Darstellung da oben, ja, das Ohr, in das Ohr des Paulus ein Geheimnis. Und dieser Mann da ist ja für alle leicht erkennbar, ist Paulus. Und dieses Geheimnis, was er kriegt, ist das Evangelium. Also es ist nicht irgendein Geheimnis, von dem wir noch nie was gehört haben und was Paulus mit sich in das Grab genommen hat. Das Geheimnis ist das Evangelium. Und was macht Paulus mit diesem Geheimnis? Im nächsten Bild jetzt. Dieses Geheimnis, das Evangelium, das habe ich euch erstmal den Inhalt aufgezeichnet. Der Inhalt sind die Reichtümer des Christus. Also den Wert, den Christus hat. Wie besonders er ist, wie kostbar er ist, das ist der Inhalt dessen, was Paulus als Geheimnis anvertraut hat. Und diese kleinen Geldscheine da unten sind natürlich die Reichtümer, ja. Und jetzt kann man als nächstes Bild, was macht Paulus damit? Er flüstert das in andere Ohren hinein. Und in dem Augenblick, wo das Geheimnis von jemand anderem gehört und geglaubt wird, entsteht ein Tempel. Das heißt, in dem Augenblick, wo Paulus jemanden sagt, du, ich erzähle dir was von den Reichtümern von Christus und derjenige glaubt das, wer Christus ist, wird er mit eingebaut in einen Tempel. Und zwar dieser Tempel ist die Gemeinde. Und jetzt hat die Gemeinde aufgrund ihrer Existenz die Aufgabe, die Genialität, die vielfarbige Genialität, die mannigfaltige Genialität Gottes und die Weisheit Gottes sozusagen wiederzuspiegeln. Sozusagen mit der Wolke fängt es an und mit der Wolke hört es auf. So, mehrere Sachen sind für uns sehr wichtig. Als allererstes ist wichtig, dass Paulus sagt, wir sind, nächste Folie, Miterben. Wir sind zusammen in einem Leib, wir sind Co-Teilhaber an der Verheißung Gottes. Die Verheißung, von der er spricht, mit dem definitiven Artikel, ist die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat. Das dauert jetzt zu lange. Deshalb lade ich euch ein, nächstes Semester zur Promoveo zu kommen. Und dann erkläre ich euch, was Gott Abraham versprochen hat. Er hat ihm nämlich nicht nur Land in Kanaan versprochen, sondern das Land in Kanaan war nur eine symbolische Vorausschau für etwas viel Größeres. Kanaan war ein Symbol als das Land, wo Milch und Honig fließt, eigentlich für das Paradies. Und das wissen wir aus dem Hebräerbrief, weil im Hebräerbrief schreibt der Schreiber, dass Abraham viel mehr erwartet hat als nur ein irdisches Land von Staub und Asche. Wenn er das erwartet hätte, hätte er aus dem Ur von den Chaldäern, wo er vorher gewohnt hat, überhaupt nicht rausziehen müssen. Da hat er schon alles gehabt, viel besser und viel schöner. Sondern er ist ausgezogen in der Hoffnung, dass Gott ihm ein himmlisches Land gibt. Das heißt, als Abraham die Verheißung gehört hat, wusste er, Gott hat ihm versprochen, dass er das Paradies, das ultimative Land, wo Milch und Honig fließen, wiederherstellen wird. Und Kanaan war nun mal so ein Symbolakt, dass er was zum Greifen hat, dass er was hat, wo er sich festhalten kann und sagen kann, das hat er mir gegeben, die große Sache kommt auch noch. Und für einige hunderte von Jahren wirkt Gott nur mit den physischen Nachkommen Abrahams. Exklusiv wirkt er mit dem jüdischen Volk. Und dann gibt es plötzlich, der Messias kommt, der Retter Israels, gibt es eine riesengroße Überraschung. Plötzlich lädt der Retter Israels alle Menschen, Sachsen, Indianer, Chinesen, Taiwanesen, ja, lädt er ein und macht sie zu Miterben. Es ist Miterbe, und das Wort ist ein bisschen unglücklich, weil Miterbe heißt so viel, ich kriege eine Mitfahrgelegenheit, ja. Ich bettle so darum, dass mich jemand mitnimmt. Und dann wäre ich irgendwo aufgeladen an der Autobahn und irgendwo an der Autobahnraststätte wieder rausgeschmissen und den Rest muss ich zu Fuß laufen. Das Wort Miterbe bedeutet nicht so, ich bringe sozusagen, wenn wir gerade das Bild von dem Zug nehmen, ja, ich bringe so ein bisschen auf den Puffer hinten drauf und fahre so ein bisschen mit, während sozusagen die jüdischen Mitbürger erste Klasse reisen dürfen. Mitarbeiter, Mitteilhaber heißt, ich bringe unverdient auf und der Schaffner sagt, schön, dass Sie aufgesprungen sind, hier ist noch ein Platz in der ersten Klasse frei. Neben dem, der eine Fahrkarte hat. Ja, ich darf erste Klasse reisen, obwohl ich es nicht verdient habe, obwohl ich kein Recht hätte, Mitbürger zu sein und reise jetzt mit meinem jüdischen Mitreisenden, ja, der dieses Erbe gekriegt hat, zur gleichen Bedingung. Völlig Überraschung. Das nennt man Gnade. Ich habe vor 2 Jahren hat mich jemand mir eine E-Mail geschrieben aus Amerika und da heißt es, sehr geehrter Herr Müller, wir möchten Ihnen mitteilen, dass Sie Erbe geworden sind oder Teilerbe von Tim. Ja. Und ich falle aus allen Wolken. Ja. Es waren jetzt keine Millionen, ja, also müssen nicht meine Freunde werden, ja, es gibt nicht viel zu verschenken. Ja. Aber, ja. Aber die Idee, ja, und das war ein Mann, das war folgendes, das war ein Mann, den habe ich kennengelernt vor 8 Jahren, und der fand das toll, dass ich nach Dresden gegangen bin und Bibelschule aufgebaut hat. Und dann hat er immer mal so um 2 Uhr nachts mich angerufen, weil das da bei ihm gerade abends war, ja, und hat gesagt, übrigens wollt ihr nur mal mit sagen, ja, toll, was du machst, ja, ich stehe in Gebeten hinter dir, ja. Und vor 2 Jahren ist dieser Mann gestorben und dann kommt eine Mitteilung, er hat dich in dein Erbe aufgenommen, ja. Die Kinder haben den Löwenanteil gekriegt, ja, keine Sorge, es war alles noch gerecht, es war eher so eine Art symbolische Unterstützung, ich denke an dich, ja. Das war ein geniales Gefühl, ja. Plötzlich an jemanden, den ich überhaupt nicht gedacht habe, hat mich zu einem Miterben eingesetzt. Wie fantastisch ist denn das, ja. Und das hat Gott mit uns gemacht. Du bist ein waschechter Heide, ja, wahrscheinlich die allermeisten von uns. Und Gott hat an dich gedacht, hat dich zum Miterben eingesetzt. Völlig unverdient. Und dieses, das soll ich eigentlich sagen, Miterbe heißt, du wirst ein Co-Erbe. Die griechischen Worte beginnen jeweils mit dem Wort Sun. Das heißt, da ist eine Äqualität, da ist eine Gleichheit da. Wir erben dasselbe Erbe in die gleiche Art und Weise, wie das, was Gott den gläubigen Juden durch Abraham versprochen hat. Das ist ganz fantastisch. Deshalb heißt es, wir sind in einem Leib zusammen. Ja, ein Leib erbt zusammen. Über die Konsequenzen kann ich und will ich auch nicht reden. Ja, wir haben uns mal als Leitungsteam vorgenommen, wir werden mal darüber reden, wie das denn so ist. Machen wir mal eine Israel-Konferenz oder machen wir keine oder machen wir eine halbe oder eine Dreiviertel. Ja? Wenn wir mal Zeit haben, diskutieren wir mal drüber. Ja? Will ich auch überhaupt nicht vorwegnehmen. Aber eine Sache weiß ich, wo wir als Gemeindeältesten stehen. Nämlich, dass das wichtigste Ziel, was Gott vorhat, ist, dass Juden und Heiden zusammen Christus annehmen und in ihm den Reichtum Gottes erben, den er vorgesehen hat. Weil ohne ihn geht es nicht. So viel sind wir auf alle Fälle. So viel kann ich schon mal verraten. Ja? Das wird eines der Endergebnisse sein. Das heißt, ein Stück von dem Geheimnis ist, dass Gott Juden und Heiden und Tschechen und Polen, ja, und Perser in einen Leib zusammenstellt und eine Gemeinschaft zusammenstellt und sagt, ihr seid jetzt eine Familie, die von mir etwas total Geniales erbt. Und jetzt kommen wir vielleicht mal zu Seite 29. Und jetzt passiert Folgendes. Vielleicht mal zu diesem nochmal weiter vor, zu dieser Folie, die ich schon mal gezeigt habe. Aber nicht zurück, sondern nach vorn, dieses Gekritzel. Also mein Kunstwerk. Genau, danke. So, aufgrund dessen, dass wir also diese Gemeinde sind, nicht aufgrund dessen, was wir machen an sozialen Programmen, sondern aufgrund dessen, dass wir eine Gemeinde sind aus total unterschiedlichen Leuten. Ja? Manche von uns sind Nachkommen von irgendwelchen Ostpreußen, andere von irgendwelchen Bayern. Ja? Hätte nie gedacht, dass sie sich irgendwann mal verstehen. Die kommen in eine Gemeinde, ja? Und lieben Christus zusammen, sind ein Leib. Und aufgrund dessen, dass dieses Phänomen entstanden ist, nämlich eine Gemeinschaft von total konträren, wirren und total komischen Leuten, ja, die sonst nie zusammenfinden würden, aufgrund dieses Phänomens, dass jetzt Leute zusammenfinden und Co-Erben werden von Gott, aufgrund dieses Phänomens entsteht dieser Tempel. Und dieses Wort, die mannigfaltige Weisheit Gottes, dieses Wort ist eben, dieses mannigfaltig, ist ein Wort aus der Bausprache. Und das heißt vielfarbig. Nun kann man noch gar nichts damit anfangen, es sei denn, man weiß, wie im ersten Jahrhundert Tempel ausgesehen haben. Und ich habe euch wieder ein Bild, wenn wir ein bisschen vorwärts gehen, mitgebracht, wie ein Tempel aussieht. Noch weiter. Also so sehen die heute aus. Ja? Also ist alles weiß. Und ich weiß, es haben Leute vorgeschlagen, den armen Griechen mal zu helfen und ein paar deutsche Handwerker vorbeizuschicken und die Sachen wieder aufzubauen. Vielleicht können wir das übernächste Bild machen. So sieht ein Tempel im ersten Jahrhundert aus. Fällt euch was auf, wenn ihr vielfarbig hört? Das Ding ist bunt. Ja, und du fragst dich, wo ist die Farbe hin? Ich war schon mal an einer Ausgrabungsstelle, da ist alles nur weiß. Das liegt einfach darin, dass, keine Ahnung, wenn du bunt draußen lässt, nach 2000 Jahren die Farbe einfach weg ist. Im ersten Jahrhundert war ein Tempel ein Gebilde, das hat geschillert und geglänzt. Und wenn die Sonne da drauf geschienen hat, ist der Glanz von dem Silber und dem Gold und dem Marmor sozusagen in die Weite gegangen. Und du hast das Ding angeguckt und hast gesagt, fantastisch, wer sowas gebaut hat. So etwas zu bauen, erfordert Weisheit, erfordert Genialität. Stimmt ihr mit mir überein? Also eine Hundehütte kann ich selber bauen. Ja? Aber sowas kriege ich nicht mehr hin. So etwas erfordert Genialität. Und genau das ist die Idee, die Gott vorhat. Wir sind als Gemeinde, was Christus in uns gemacht hat, als Gemeinschaft, dieser Tempel. Und wir reflektieren aufgrund, wer wir sind, ein Stück von der Genialität Gottes, dass er es geschafft hat, unwürdige Sünder und auch noch Leute, die sich sonst nicht verstehen würden, in einen Leib zusammenzutun und plötzlich sind wir eine glückliche Erbengemeinschaft. Ich habe Rainer mal vor, keine Ahnung, 14 Tagen gesagt, Mensch Rainer, ich finde das so klasse, du leuchtest immer, wenn ich dich treffe, wie die Sonne. Und jetzt ist Rainer nicht nur ein guter Bauleiter, sondern auch noch ein guter Theologe und sagt mir dann wieder, nicht wie die Sonne, sondern wie der Mond. Und da sage ich, recht hast du, Rainer, jawohl, genauso ist es. Ja. Er leuchtet nicht von sich selbst, sondern er reflektiert die Güte Gottes in seinem Leben. Und genau das ist die Idee hier von diesem Teil. Wir als Gemeinde reflektieren die Genialität Gottes. Wer wir sind als Gemeinschaft, du musst noch gar nicht viel machen, ja? Du musst noch nicht mal heute früh beim Aufbau dabei gewesen sein. Einfach nur dazugehören und an Christus glauben. Und schon bist du etwas, ein Stück von dem Bauwerk, mit dem Gott von seiner Genialität angibt. Denn es ist fantastisch, es ist genial, was er gemacht hat, dass er es geschafft hat, uns als Erbengemeinschaft einzusetzen. Uns diesen Zugang und diese Freimütigkeit zu Gott zu schenken. Nur mal als Erinnerung, wie genial es ist. In dem Kapitel 3 schreibt Paulus, wir haben einen freimütigen Zugang zu Gott. Und wir hören das und es bedeutet dir erstmal überhaupt nichts. Ich kann dir sagen, warum es dir noch nichts bedeutet. Es bedeutet dir nichts, weil uns das fehlt, was hinter diesem Wort Gott steht. Und als ich in den Urlaub gefahren bin, habe ich mir so eine Geo gekauft, die Milchstraße, Geo Kompakt, ja. Und habe einfach so ein bisschen drin gestöbert und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht und ein paar Fakten über unsere Milchstraße. Einfach um so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wie Gott ist. Als erstes gab es dann nochmal einen Artikel über die Sonne. Und über die Sonne lese ich euch jetzt nicht in allem Ganzen vor, steht zum Beispiel drin, dass die Sonne 15 Millionen Grad Celsius heiß ist. 15 Millionen Grad. Und das geschieht, weil Partikel mit ungeheurer Wucht im Zentrum der Sonne aufeinander knallen und miteinander verschmelzen. Merkt euch nur mal die 15 Millionen. Und in einem anderen Artikel, auf Seite 45, falls du dir das kaufst, das Buch oder das Heft, steht ein bisschen was über den Anfang unseres Universums drin. Und da heißt es, bei dem Urknall, könnt ihr euch daran erinnern, wie viele Millionen Grad das nur waren, das war nur eine Sonne, müsst ihr euch vorstellen, wie viele Billionen und Billionen von Sonnen es gibt und diese Energie zusammen. Und jetzt kommt Folgendes. Mit dem Urknall begann Zeit und Raum. Innerhalb der ersten 10 hoch minus 43 Sekunden sind alle Kräfte des Universums auf einen winzigen Millimeterpunkt vereint. Stell dir das mal vor. Alle Energie innerhalb von 10 hoch minus 45 Sekunden, also eine Zehntel Sekunde ist 10 hoch minus 1. Eine Hundertstel Sekunde ist 10 hoch minus 2. In 10 hoch minus 47, so schnell kann keiner denken, ja, sind alle Kräfte auf einen Punkt vereint und innerhalb dieser 10 hoch minus 47 Sekunden macht es Kabang! Und ihr habt euch beschwert, dass die Musik heute zu laut war. Und die Temperatur ist 10 hoch 32 Grad. Ich vergesse das jetzt, euch zu erklären, wie viel das sind, ja. In diesem Teil. Dann, als nächsten interessanten Fakt, ja, gibt es zum Beispiel, ich lese einfach nur so ein bisschen, um ein Gefühl zu kriegen, ja, einen Quasar. Falls du nicht wusstest, was ein Quasar ist, in der Mitte mancher Galaxien leuchtet eines der bizarrsten Phänomene im All. Ein Quasar. Diese Gebilde strahlen, kannst du dich an die Sonne erinnern, wie viel heiß das da war? Diese Gebilde strahlen mit einer Leuchtkraft bis zu 10.000, nein, nicht Sonnen, bis zu 10.000 Milchstraßen. Ein ziemlich kleines Teil ist dieses Ding und das strahlt, wie als wenn du 10.000 Milchstraßen hier in St. Benno sozusagen reinpackst. Das Ding ist heiß und das Ding scheint. Und als allerletztes bringe ich euch noch ein schönes kleines schwarzes Loch. Das haben wir auch noch, das ist ganz gefährlich. In der nahen Umgebung des schwarzen Loches, im Zentrum der Milchstraße geht es turbulent zu. Etliche Sterne umrunden, es rasen schnell auf stark elliptischen Bahnen und ihre Bewegung lässt sich ein wenig mit dem Weg der Planeten um unsere Sonne vergleichen. Je näher die Gestirne dem unsichtbaren Gebilde sind, desto schneller umkreisen sie. Bis zu 170 Mal schneller, als die Erde sich um die Sonne dreht. Also nimm diese Sterne und die rasen mit einer Affengeschwindigkeit um dieses Ding darum. Die rasen so schnell, weil dieses schwarze Loch alles in seinen Bann zieht. Licht kann nicht sozusagen da einfach nur mal vorbeileuchten. Wenn du mit der Taschenlampe heute Nacht mal in den Himmel leuchtest und sagst, ich leuchte mal gegen das schwarze Loch, ja, was mit diesem Lichtstrahl passiert, wenn du in die richtige Richtung sozusagen zielst, ist, den krümmt es da rein und dieses schwarze Loch wird das ganze Ding verschlucken. Jede Materie, und die Wissenschaftler sind total fraglich, was da passiert, wird in diesem Ding verschluckt und keiner weiß, wo es hingeht. Sie sagen, sogar Zeit und Raum wird verschluckt. Zeit und Raum existieren, die physikalischen Verhältnisse in einem schwarzen Loch lösen sich auf. Alles geht in sozusagen in ein unendliches Loch rein und keiner weiß, wie es wieder rauskommt. So, und jetzt muss ich Folgendes sagen. Wenn ich sowas lese, wie die Geo, ja, von diesen schwarzen Löchern, die da alles verschlucken, dann kriege ich Angst. Nee, wirklich. Dann, nee, ganz ehrlich. Es wird mir richtig mulmig im Herzen zumute, weil ich weiß, dass ich eines Tages dem Verursacher dieser Phänomene von Angesicht zu Angesicht stehen werde und Rechenschaft über mein Leben abgeben muss. Und mir wird richtig mulmig dabei. Und wenn dir nicht mulmig dabei wird, bist du mit der Realität irgendwo nicht im Einklang. Weil es ist eine furchterregende Sache, in die Hand des lebendigen Gottes zu fallen, sagt der Hebräerbrief. Es ist furchterregend, dieser Person zu begegnen, die schwarze Löcher in ihrer Hand hat und alles verschluckt und es irgendwo hingeht, wo keiner mehr weiß, wo es hinkommt. Ja? Sogar die Zeit. Es ist total scary. Und jetzt weißt du, was du hast, wenn Paulus sagt, wir haben einen freimütigen Zugang. Wir können mit erhobenem Angesicht in die Gegenwart Gottes kommen und sagen, aber Vater, Schaffer des schwarzen Loches, Hörer meines Gebets. Ist es nicht fantastisch? Deshalb sagt Paulus, ich verkündige euch die Reichtümer des Christus, weil das ist ein Reichtum, das ist fantastisch, versöhnt zu sein, eine Vater-Sohn-Beziehung zu haben mit demjenigen, der mit schwarzen Löchern wie, keine Ahnung, Volleyballkugeln spielt. Es ist fantastisch, es ist genial. Und dieses Phänomen, dass wir zusammen sind, als eine Gemeinde, verbunden, gemeinschaftlich Zugang haben zum Gott, zum des Vaters, ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Du musst überlegen, der Heilige Geist, derjenige, der da mit diesem, keine Ahnung, Golf, schwarzes Loch, Golf, ein schwarzes Loch da drüben in diese Milchstraße, bing, ja. Dessen Tempel sind wir. Das heißt, er wohnt in uns gemeinschaftlich. Gemeinsam. Es ist eine faszinierende Sache. Und diese Sache, ja, ich bin da gar nicht gekommen zu meinen vielen guten Sachen, die ich euch sagen wollte, aber das machen wir andermal. Eine Sache wollte ich einfach euch mitgeben. Ein neues Gefühl dafür zu bekommen, wer wir als Gemeinde sind. Was Gemeinde ist. Ja, du denkst vielleicht über unseren Hauskreis, dass wir der Hauskreis mit der tiefsten Lehre, den besten Prophetien und den hochgehendsten, geistlichsten Gebeten sind, ja. Komm mal in unseren Hauskreis. Da geht es die ganze Zeit darum, dass die Kinder so schrecklich ungezogen sind. Ja. Und irgendjemand hat gesagt, er wird sich dieses Zitat von mir merken, als ich gesagt habe, wenn ich nicht Pastor gewesen wäre, hätte ich meinem Sohn in dem Laden eine gescheuert. Ja. Er hat dann gesagt, das war für mich das geistlichste Erlebnis, was ich seinem halben letzten Jahr am Hauskreis mitgenommen habe. Ja. Ja. So furchtbar ist unser Hauskreis. Ja. Und gleichzeitig, ja, gucke ich unseren auf dem Sofa sitzenden, sozusagen Väter und Mütter jaulenden Hauskreis an, ja, und sage mir, wir sind der Tempel Gottes, ja. Wie faszinierend ist das, ja. Und alle Dinge, die wir tun in unserem Leben, von denen ich ja gar keine Zeit habe, die zu erzählen, ja, bekommen plötzlich eine ganz neue Gewichtung. Warum wir das Gebäude bauen? Warum wir versuchen, allesamt mal pünktlich, ja, wir haben es noch nicht geschafft, aber wir schaffen das, ja. Warum wir mal das versuchen werden, pünktlich als Gemeinde zu kommen, ja, hat damit was zu tun, dass wir eine wahnsinnig gesegnete Erbengemeinschaft sind. Und wir nicht nur als Einzelkämpfer durch die Welt schwirren, sondern dass Gott uns zusammengestellt hat in lebendigen Beziehungen, weil er mit diesen Beziehungen angeben will und von der Genialität seines Sohnes Menschen und alle sonstige Himmelsmächten und Gewalten überzeugen will. Wir als Gemeinde existieren, weil wir seine Herrlichkeit reflektieren und für ihn da sind. Amen und Amen.
Lass uns aufstehen und ich möchte bitten, ja, dass Dirk für uns betet. Wir sind ein bisschen über die Zeit. Wir möchten euch, wenn ihr Gäste seid, kommt bitte zu unserem Infopunkt. Wir haben alle Infos zu der Gemeinde. Sonst gibt es eine gute Gelegenheit heute, zur Gemeinschaft zu kommen. Hier auf eurer rechten Seite gibt es ein Team, das für Heilung betet. Auch jetzt ein Team, das für das andere Anliegen, für andere Anliegen betet. Nimmt einfach dieses Team in Anspruch heute, wenn du Heilung oder Gebet brauchst. Sonst schließen wir den Gottesdienst jetzt ab.
Okay. Unser lieber quasar-schwingender Vater, wir danken dir, dass du uns gerufen hast, Teil deines Tempels zu sein. Ein Tempel ist ein heiliger Ort, um eine würdige Wohnstätte deiner Gegenwart zu sein. Deshalb weihen wir dir heute und nächste Woche und nächstes Jahr uns neu zu dir und sagen, lass uns ein würdiger Tempel deiner Genialität sein, deiner genialen Gegenwart. Und ich segne euch im Namen unseres wunderbaren Herrn Jesus Christus, der uns erlöst hat, dass ihr Gemeinde in einem neuen Licht seht und dass es euch inspiriert, dass unsere Liebe füreinander überfließt und dass unsere Opfer, die wir für Gemeinde bringen, für seine Braut, in einem neuen Licht dastehen und wir sie mit viel Freude tun. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und schenke euch seine Gnade. Amen und Amen.
Gott segne euch. Einen wunderschönen Tag, wunderschöne Woche. Heute Abend, 19 Uhr, fangen wir unsere neue Predigtreihe an. Mehr als ein Song.
I am. I open up my heart. I open up my eyes. I want to see you tonight, Jesus. I open up my ears. I want to hear you tonight, Jesus. Come and speak. Come and speak.